Sollten wir unser Publikum nicht begrüßen?
Ja.
Ich glaube, die hören schon zu.
Ich weiß nicht.
Nee?
Nee?
Nee? Hallo?
Okay, sind wir soweit? Ich bin soweit.
Ich glaube, wir sind soweit.
Gut.
Hallo.
Dann. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Sneak Pods. Wir haben unser Sofa in die pinke Bar gestellt, mal wieder. Und besprechen den Film Immer Ärger mit 40. Mit dabei, der mit 40er, nehme ich mal an, Robert Krüger.
Ich bin gerade erst 40 geworden. 38b. Nein, stimmt alles nicht.
Und die noch weit unter 40-Jährige.
Oh, das ist so nett gesagt.
Claudia Perner.
Hallo. Und den einzig guten Witz im Abspann macht Martina Reil.
Hallo.
Übertreiben?
Nee, das ist...
Erzähl mal, worum ging's?
Das ist eigentlich leider völlig korrekt, aber fangen wir erstmal bei der Storyline an sich an. Also wir haben eine Judd Apatow-Komödie mit einem Ehepaar, die spielen unsere beiden Hauptrollen, gespielt von Paul Rudd und, wie heißt sie, Leslie Mann. Beide haben offensichtlich im gleichen Jahr, also sind im gleichen Jahr geboren und demzufolge haben wir jetzt das Jahr, wo sie beide 40 werden. Mhm. Sie negiert das für sich, sie behauptet, sie wird 38 zum dritten Mal oder ja noch zum dritten Mal und demzufolge will sie an der normalerweise immer gemeinsam abgehaltenen Doppelgeburtstagsfeier so nicht teilnehmen.
Ja, aber das geht irgendwann auf, wenn man immer 38 wird, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn man immer die ganzen Jahre vorher immer gemeinsam das gleiche Jahr Geburtstag gefeiert hat, dann läuft es irgendwann auseinander. Das ist dann schon so ein bisschen seltsam. Also sie hadert so ein bisschen mit ihrem Alter und demzufolge hat sie sich so einen Personal Trainer genommen, der irgendwie ihren Body fit halten soll. Und er hadert da nicht so sehr mit und jetzt komme ich auch schon langsam in das Problem, dass es sich schwer zusammenfassen lässt, worum dieser Film eigentlich geht, weil er keinen Überbau von Geschichte hat. Wir haben eigentlich nur dieses Problem, dass sie nicht alt werden will und diese Party nicht mitfeiern will. Dann haben wir ein bisschen eine Ehekrise da an der Stelle, dass sie so immer mal wieder damit hadern, ob das alles noch so richtig ist für sie oder nicht. Aber sie vertragen sich dann auch in dem Film irgendwie fünfmal wieder, fahren dann in einen kleinen Kurzurlaub, da ist alles sehr harmonisch, kommen sie wieder nach Hause, fangen sie wieder an, sich zu streiten. Es geht immer so hin und her. Und für einen als Zuschauer hat es nicht so ein... Also es hat keinen so einen Bogen, wo man irgendwie merkt, jetzt haben wir ein Problem und entweder arbeiten sie daran und am Ende trennen sie sich entweder oder sie trennen sich nicht, sondern das geht in dem ganzen Film fünfmal auf und ab und es könnte auch noch fünfmal auf und ab weitergehen. Also auch das letzte Mal auf und ab am Ende des Films ist kein bisschen besser als die davor, sodass man auch am Ende einfach nur denkt, so jetzt ist der Film endlich fertig, aber so richtig was gelöst ist nicht worden. Wir erleben einfach nur so ein bisschen diese Probleme und es gipfelt dann eben kurz nach der Geburtstagsfeier, wo er dann seinen 40. Feiert.
Da ist vielleicht der englischsprachige Titel dann eben programmatischer, weil der eben This is 40 ist.
Ja.
Und, gut, kann man dann vielleicht drüber streiten, ob das stimmt, aber dann zeigt der Film eben anscheinend nicht eine Geschichte, sondern einen bestimmten Punkt, einen Zustand in einem Leben, was eben auf eine gewisse Weise...
Genau.
Ist jetzt das Thema des Films... immer noch die Angst, 40 zu werden, oder worum geht's da jetzt?
Nee, es geht um ganz viele kleine Probleme. Also er zum Beispiel leiht seinem Vater immer noch Geld, weil der einfach ein Taugenichts ist, der sich aber irgendwie nochmal Drillingskinder hat anlöten lassen mit, ich weiß nicht, über 60. Und das kann er seiner Frau nicht sagen. Gleichzeitig stecken sie irgendwie in Geldnöten, weil sie hat ein Modelabel irgendwie, da klaut irgendjemand im Laden Geld. Und er hat ein Plattenlabel, wo die Künstler, die er unter Vertrag hat, alle nicht performen. Und deshalb stecken sie insgesamt in Geldnöten. Aber keines dieser Probleme dominiert irgendwie den Film oder will bis zum Ende des Films dringend komplett gelöst werden. Sondern es sind alles so diese Belastungen, die auf der Ehe, dieser Beziehung, dazu kommt noch die pubertierende Tochter, die immer wild rumschreiend durchs Haus läuft und eben in der schlimmsten Phase ihrer Pubertät ist. Und demzufolge natürlich auch am Nervenkostüm sägt der Eltern. Und all das kommt zusammen und dem wohnst du einfach 2 Stunden, 15 Minuten bei. Und das Ganze ist
Und spitzt sich das irgendwie zu zum großen Finale oder?
Naja, sie hat irgendwie lange keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater und der taucht dann auf dieser 40-jährigen Geburtstagsparty dann am Ende auch noch auf. Natürlich hast du so ein bisschen Zuspitzung gegen Ende. Aber es arbeitet da nicht wirklich drauf hin, sondern du begleitest all diese einzelnen Themenbereiche immer mal wieder und es wird sich wahnsinnig viel angeschrien. Und es wird sich immer wieder gestritten, vertragen, gestritten, vertragen, gestritten, vertragen und das geht 2 Stunden. Also es ist wirklich eine eigenartiges Sorte Film, weil der hat für sich irgendwie kein Maß. Der weiß, also zumindest kam er mir so vor, der weiß nicht, was er will irgendwie.
In gewisser Weise will anscheinend Judd Apatow da sein eigenes Leben zeigen, wie er das eben empfindet oder so. Weil ja viel drüber geschrieben wurde, dass es seine eigene Familie ist, seine Frau und seine Töchter.
Genau, die beiden Töchter werden gespielt von seinen Töchtern, genau.
Und die nur Frau Paul Rudd kommt mit rein, quasi als Judd Apatow-Ersatz. Und gut, dann zeigt vielleicht Judd Apatow, macht einen Film, um sein eigenes Familienleben zu zeigen, oder?
Es ist echt schwer zu sagen.
Also, ist es dann lustig, oder?
Es ist natürlich hin und wieder mal lustig, aber es bleibt hinter all diesen anderen Judd Apatow-Komödien, über die man vielleicht schon viel gelacht hat in den letzten Jahren. Natürlich waren da ein paar bei, wo man sagt, das ist vielleicht alles ein bisschen albern oder so, aber zumindest waren die so, dass du herzhaft lachend aus dem Kino gekommen bist. Mhm. Und wenn du auch ein paar Kritikpunkte am Ende hast, waren es doch mehrheitlich ganz brauchbare Komödien. Und dagegen fällt er deutlich ab. Also da kommt er nicht ran. Er hat ein paar lustige Momente drin. Also es gibt so Geschichten, da die pubertierende Tochter hat was laufen mit einem Typen aus der Schule, so die erste Freundschaft oder so. Und der hat sie dann irgendwie als Bitch bezeichnet oder irgendwas. Das haben die Eltern rausgekriegt. Und dann gehen sie halt diesen Jungen auf derbste Art und Weise einschüchtern, um ihn mal erklären, wenn er noch einmal mit meiner Tochter so und hier solche Wörter und so weiter, und dann machen sie den so runter, dass er am Ende heult, und dann macht das andere Elternteil das gleiche nochmal, und dann geraten sie mit der Mutter, die wird eben von dieser Melissa McCarthy aus Bridesmaids gespielt, mit der geraten sie dann aneinander, dann machen sie die auch noch runter, und am Ende kriegen sie dann beide unabhängig voneinander raus, dass sie quasi beide das gleiche gemacht haben. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo du natürlich schon im Kino sitzt und laut lachen musst, weil das schon so auch auf so einer komödienartige Art und Weise so inszeniert ist, dass das schon zum Lachen gedacht ist und man sich auch schön kaputt lachen kann. Aber gleich danach haben wir wieder Szenen, wo die Tochter die Eltern anschreit, die Eltern sich gegenseitig anschreien, die Eltern die Tochter anschreien, das Ganze 5,5 Minuten lang, und du sitzt im Kino und denkst dir, ja, hatten wir zu Hause auch alles, aber das muss ich mir jetzt so nicht angucken, es bringt mich auch nicht weiter, wenn ich mir das anschaue. Also es ist auch nicht besonders deep oder so, also es plätschert dann so dahin und ist irgendwie fehl am Platz in der Komödie eigentlich. Mhm. Und dann passieren natürlich wieder lustige Dinge, aber wie gesagt, ich finde, der Film hat seinen Flow nicht gefunden. Der ist irgendwie, hängt er so zwischen den Stühlen und wollte vielleicht was sein, was er dann nicht geworden ist. Hat einen Haufen schöner Assets, also die Locations sind toll, die Schauspielerinnen, die in den Nebenrollen so drin sind. Also wir haben Megan Fox spielt so eine Mitarbeiterin ihrer Boutique, die dann auf der Geburtstagsparty am Schluss auftaucht und allen Männern den Kopf verdreht, und die auch wirklich lustige Szenen drin, wo sie damit kokettiert, dass halt jeder, dem sie nur einmal so vorne quer läuft, sofort den Kopf verdreht und ihr hinterher rennt. Damit wird schön rumgespielt, das ist ganz nett, aber trägt halt alles irgendwie nicht. Und auch in den Nebenrollen sind eine Menge Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Also dieser Chris O'Dowd ist mir aufgefallen, der aus IT-Crowd, den, wo ich die ganze Zeit gerätselt habe, woher ich den kenne, bis mir dann irgendwann endlich eingefallen ist. Und lauter Musiker, die sich selbst spielen, Billy Joel Armstrong von Green Day sitzt dann plötzlich im Gegenende des Films in der Kneipe, und also krasses Product Placement übrigens. Alle Computer, alle Geräte, es ist alles von Apple. Es sind iPhones, iPads, iPod Touches, die Namen werden auch alle genannt und laut durch die Gegend gerufen, iMacs, MacBooks und so weiter. Und alle Klamotten, die sie anhaben, alle Sportklamotten, sind alle von Nike. Komplett. Das also ist sehr aufdringlich.
Ich habe ein bisschen vor einer Zeit schon ein bisschen so mitverfolgt, wie so die Reviews in USA davon waren. Und viele davon waren ziemlich feindselig. Eben häufig so Überschrift, this is not 40. Weil sie meinten, das sei so unrealistisch, wie die leben halt. Weil, also, und sie meinen einmal so, also erstens, für die meisten ist 40 keineswegs so. Erst recht nicht, wenn du mit 40 schon ein Kind in der Pubertät hast, das heißt, dich relativ früh dazu entschieden hast, Kinder zu haben, dann sieht dein Leben im Normalfall überhaupt nicht so aus. Erst recht nicht, wenn beide mehr oder weniger so prekäre, kreative Berufe haben und sowas. Ja,
ja, und dann wirklich...
Viele regen sich fürchterlich darüber auf, dass das vielleicht für Judd Apatow der Stand mit 40 ist, aber für praktisch niemanden sonst.
Es ist auch grotesk. Sie jammern immer rum, dass sie vielleicht das Haus verkaufen müssen, weil das Geld so schlecht dasteht, und dann fährt er aber einen sündhaft teuren und überbordend ausgestatteten 5er BMW der nagelneuesten Bauart. Sie haben ein riesiges Haus mit Pool und großem Garten und so weiter, und alles, was sie so haben, die Computer, das Büro, was er hat, ist die beste Hipster-Umgebung. Wirklich so mit Natursteinmauer und Glasfront in irgendeiner Straße, wo die hipsten Einkaufsläden sind und so weiter. Also alles schreit Geld an der Stelle. Okay. Ja. Und aber es geht uns ja so dreckig und ist alles schlimm. Also ich weiß nicht, allein wenn er das Auto verkaufen würde, hätte er die nächsten 60, 70.000 Dollar auf dem Konto. Also dann könnte er wieder monatelang mal gucken, wie er weiterkommt. Also ist es einfach, das ist so wenig glaubwürdig wie nur irgendwas. Und auch ihre Problemchen mit dem, dass sie mit 40 jetzt langsam das Gefühl hat, dass alles abschlafft und so weiter. Sie ist tatsächlich 40, habe ich nachgeschlagen. Aber wirklich gut gehalten. Ist wirklich für 40 eine wunderhübsche Frau, die sich da, glaube ich, nicht stressen muss mit diesen Gedanken. Aber das wird dann so übertrieben, als hättest du jetzt McCarthy die Rolle spielen lassen.
Naja, also, wenn du das Problem dann mit einem Personal Trainer lösen kannst,
genau,
dann
ist auch schon wieder. Der wiederum diese Nebenrollen, dieser Personal Trainer und diese IT-Crowd-Typen-Rolle da, das sind so Nebenfiguren, die immer mal so wieder auftauchen, so Freunde oder der eine ist der Arbeitskollege. Die sind ganz lustig. Die tragen dann eigentlich auch am Ende so die meisten kleinen Jokes bei, die das irgendwie noch sympathisch machen. Und eben auch diese Rolle von der Mutter von dem Jungen, die da fertig
das
gemacht
wird. Das Komische daran ist, dass sie das Thema 40 gewählt haben, wo 40 doch jetzt eigentlich so
das neue 30,
das neue 30 sein soll. Und jeder sagt so, 40 ist doch gar nicht so schlecht, doch gar nicht ganz toll. Und älter werden ist doch überhaupt nicht mehr so das Thema heutzutage. Und dann so ein Film.
Keine Ahnung. Okay.
Vielleicht kommt er einfach 10 Jahre zu spät.
Also älter werden ist bestimmt noch das Thema, aber gerade 40 ist noch nicht so der Punkt jetzt.
40 ist nicht mehr so das Thema.
Und eben auch viele Reviews haben geschrieben, wenn man sich in so solchen Kreisen umschaut, unter 40-Jährigen haben die meisten Kleinkinder und sowas. Ne? Ja. Also sind in einer ganz anderen Phase ihres Lebens, fangen gerade erst an mit Familie und so.
Ja, also sie haben zwei Kinder und die Kleine ist tatsächlich, ich würde die mal auf 6 oder so schätzen. Oder vielleicht, ja, so ungefähr.
Ja. Andere Review, den ich gelesen habe, war betitelt This is 40 Minutes Too Long.
Stimmt das auch? Oh ja, unbedingt. Also wir haben wirklich da so drin gesessen, und nachdem sie sich dann das dritte Mal zerstritten und wieder vertragen hatten, dachten wir so, jetzt, wo will das denn hin? Also was wird denn jetzt mit dem Film? Und dann habe ich am Anfang, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich habe mir irgendwann mal zum Ritus gemacht, am Anfang immer in der IMDb zu gucken, wie lang ist der Film, und einen Countdown-Timer zu stellen, dass wenn der Film schlecht ist, kann man da mal drauf gucken, um zu gucken, wie lange man noch durchhalten muss. Wenn er gut ist, dann vergisst man diesen Countdown-Timer, dann läuft er halt einfach ab, ist ja auch egal. Habe ich diesmal nicht gemacht, weil am Anfang, das fing alles so mit fröhlichem Sonnenschein und gleich so ein bisschen lustige Szene, alles sah so, dachte ich, ist kein Horrorfilm, wird sicher erträglich, und habe den Timer nicht gestellt, und dann habe ich irgendwann, wurde ich dann von meinen Banknachbarn aufgefordert, mal bitte rauszufinden, wie lange das geht. Und als wir dann eben gelesen haben, 2 Stunden 14, so das 2 Stunden 14, warum muss ich das so ausgewalzt viel Zeit nehmen? Also, nee, das, ja, 40 minutes too long, das trifft es. Also,
warum gibt's eigentlich keine 90-Minuten-Filme mehr?
Keine Ahnung.
Ja, selbst 2-Stunden-Filme, also die Viertelstunde, bitte, die hätte man rauskürzen
müssen. Allerdings habe ich gestern Abend einen Film geschaut, wo ich irgendwie falsch geschaut hatte auf der DVD und immer dachte, der ist 95 Minuten lang. Und dann irgendwann so, als es dann nun nach meinem Gefühl nur noch 10 Minuten sein, habe ich gedacht, Gott, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie machen Sie das? Und ich war vollkommen entsetzt, und dann ging es weiter und weiter und weiter. Ich dachte so, dann habe ich nochmal geschaut, und dann habe ich festgestellt, nein, die 95 Minuten waren für irgendein anderes Feature, was da noch mit drauf war. So. Aber ich war wirklich, da konnte ich mich dann kaum noch konzentrieren, weil ich dachte so, was? Wie wollen Sie das machen?
1,5 Minuten, verdammt! Der Show hat noch nicht mal angefangen.
Ja. Manchmal ist es echt nicht zu machen in 90 Minuten. Oder zumindest an dem Punkt bei 80 Minuten. Ja. Also jetzt ist es nicht mehr in 10 Minuten abzuhandeln.
Naja.
Nein, okay, aber was...
Doch, die Hauptfigur wird in der nächsten Szene vom Bus überfahren. Ende.
Das war's. sehr postmodern. Lange Zeit genommen, um das alles kunstvoll aufzubauen und dann so, ja, okay.
Wir hätten es gerne zu Ende erzählt, aber das Geld war an der Stelle
ja. Ja, wie bewerten wir das denn jetzt? Das ist Vorteil, beziehungsweise immer Ärger mit 40.
Bewerte ich mit 5 Punkten, weil es natürlich den einen oder anderen Lacher gab, aber ja, wirklich reinschicken würde ich da niemanden. Tut natürlich nicht weh, aber ja, Durchschnitt, bestenfalls.
Okay.
Die beste Szene ist tatsächlich ein Outtake im Laufe des Abspanns, wo Melissa McCarthy eine Rolle hatte, wenn sie zu ihrer Schulleiterin gerufen, weil es eben um diese Szene, wo ich vorhin schon erzählt hatte, wo das Kind beschimpft worden ist. Und dann sitzen sie bei der Schulleiterin und müssen sich gegenseitig die Vorhaltungen machen lassen. Und bei dieser Szene gibt es einen schönen Outtake, wo Melissa McCarthy dann so ein bisschen nicht aus der Rolle fällt, sondern in der Rolle bleibt, während alle anderen schon einen Lachanfall hatten und eigentlich irgendjemand Schnitt rufen müsste, aber sie lassen es weiterlaufen und sie dreht halt völlig frei. Und das ist sehr, sehr lustig und die beste Szene, die gehört leider nicht zum Film. Das ist sagt vielleicht viel aus.
Das ist kein so gutes Zeichen.
Ja.
Ha. Tja.
Tja, so. Du hast aber noch Sachen geschaut.
Ja, ich war am Montag in der Sneak und ich werde drüber reden, obwohl oder weil dieser Film erst im Mai offiziell anläuft. Das heißt, ihr habt noch viel Chance, ihn euch anzuschauen in der Sneak.
Und viel Zeit, unsere Hörer ihn dann wieder zu vergessen.
Genau,
und dann können wir
aber ich werde sowieso, es gibt da nicht sehr viel zu sagen. Er heißt A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III.
Komplizierter geht's nicht.
Ja, also auf Deutsch würde dann heißen Charlies Welt, wirklich nichts ist wirklich. Geschrieben und Regie von Roman Coppola, ja, der Sohn von Francis Ford Coppola.
Der nächste, der nächsten Abkömmlinge, die da Filme machen.
Der mal
Filme
versucht,
ja.
Irgendwie Oscars an Land zu ziehen, das wird schwierig mit diesem Film. Die Hauptrolle spielt Charlie Sheen. Jason Schwartzman spielt auch noch mit, der auch irgendwie dem Coppola-Clan angehört. Und Bill Murray spielt auch eine Rolle. Und
der ja auch immer mit Coppolas dreht.
Ja, stimmt. Und ja, die Hauptfigur, gespielt eben von Charlie Sheen, ist dieser Charles Swan III. Der ist irgendwie so ein Grafikdesigner oder sowas. Und ansonsten ist er im Prinzip wie Charlie Sheen, weil er ist so, er wurde gerade von seiner Frau.
Wann spielt das denn in der Jetztzeit?
Ja, ja, in der Jetztzeit. Okay. Also er wurde gerade von seiner Frau verlassen, die so aussieht wie halt so eine Stripperin, wie solche Charlie Sheen Frauen eben aussehen. Er ist halt überhaupt nicht erwachsen, denn er lebt so ein Charlie Sheen Leben und er kriegt jetzt irgendwie die Krise, weil er anscheinend an seiner Frau doch irgendwie hing, was weiß ich. Und jedenfalls, was wir jetzt erleben, ist eben, wie schon der Titel sagt, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Und das macht's nicht besser. Also zum Teil befinden wir uns eben so in seinen Gedanken, Fantasiewelten, wo immer eine Menge leicht bekleidete Frauen rumfallen und keine Ahnung, dann hängt da eben noch sein Freund Jason Schwartzman rum, der irgendwie Musiker ist, aber auch ein Arschloch.
Aber also, das Konzept ist doch sehr, also sehr trächtig, dass es klappen könnte, weil ich meine, was wünscht sich denn die Boulevardpresse mehr als A Glimpse Inside the Mind of Charlie Sheen? Und wenn er sich dann also, im Grunde selbst spielt, das ist doch...
Ja, also ich meine, ich glaube auch, dass ob dieser Film dich interessiert, hängt zentral davon ab, wie sehr du dich für das öffentliche Spektakel Charlie Sheen interessierst irgendwie. Ich find's echt langweilig, sich das als Film anzuschauen, weil, mein Gott, er ist halt fürchterlich, er ist total infantil, diese zur Schau getragene wilde Lebensstil interessiert im Prinzip auch keinen, weil er halt ganz offensichtlich doch nur ein armes Schwein ist und lustig ist es eigentlich auch nicht. Also es ist
aber es war natürlich für den Regisseur relativ einfach, die Rolle zu besetzen, weil er musste jetzt noch nicht mal jemanden haben, der wirklich das Schauspielerhandwerk beherrschen muss dafür, weil er spielt sich ja selbst.
Das stimmt, aber trotzdem, also das beweist wieder mal, dass es keinesfalls leicht ist, sich selbst zu spielen, ja. Weil es zum Teil auch schrecklich schlecht geschauspielert, obwohl Charlie Sheen da fast genauso in Erscheinung tritt, wie ich ihn so wahrgenommen habe über die letzten Jahre. Trotzdem gibt es Szenen, wo man kaum zuschauen kann, weil es so schlecht geschauspielert ist. Es gibt so eine Szene, wo Charlie Sheen am Telefon redet. Ich habe wirklich schon, glaube ich, das Gefühl, Jahrzehnte keine so schlecht geschauspielerte Telefonszene mehr gesehen, wo du wirklich so das Gefühl hast, so, na okay, natürlich ist da niemand am anderen Ende, aber es hört sich halt auch so an, wie wenn du also ich finde diesen Film wirklich, also wenn der Film jetzt so ein richtiger Aufreger wäre, wenn irgendwie du sagen würdest, oh, skandalös und was auch immer, dann wäre ja noch irgendeine Form von Spektakel dabei. Aber ich finde ihn vor allen Dingen sehr, sehr langweilig. Und sinnlos. Also wirklich so. Und es sind so viele Leute gegangen. Also er kam ja in der Montagssneak. Und die Leute sind irgendwann ab so einem gewissen Punkt, ging so ein stetiger kleiner Strom von Leuten zum Ausgang. Und ich habe auch so ab der Mitte habe ich, ich glaube ungefähr 5 bis 6 Mal meinen Umsitzenden gesagt, ja, ich gehe jetzt. Und dann konnte ich mich irgendwie doch nicht zu dieser Sneak-Niederlage durchringen. Und dann muss man sagen, war der Film eigentlich verhältnismäßig schnell vorbei. Also er ist nicht lang. Das kann man ihm... Das
keine 2 Stunden.
Auf der Plus, nein, auf der Plusseite kann man sagen, er ist echt nicht lang. So.
Dann, ganz liebe Mitarbeiter des Kinopolis, bitte zeigt ihn uns nicht.
Also ich fand ihn wirklich schrecklich. Und ich habe auch mit niemandem gesprochen, der ihn irgendwie gut oder lustig fand. Und es hat wirklich praktisch niemand gelacht. Also ich glaube, es gab so 2 oder 3 Stellen, wo mal irgendjemand ein bisschen gelacht hat. Aber ansonsten ist er auch nicht lustig.
Ist das die schlechte Telefonszene?
Ja, das könnte so sein. Wir schauen uns wieder mal Bilder an, aber ja, und ich meine, gut, Charlie Sheen sieht fertig aus, aber gut, das wussten wir vorher schon. Also zu toppen wäre das jetzt meiner Meinung nach nur noch ein vergleichbares Projekt, wo auch noch Lindsay Lohan mitspielt.
Dann, oder David Hasselhoff.
Also für die Fortsetzung würde ich das vorschlagen
ansonsten. Lindsay Lohan, ist die nicht in irgendeiner Entzugsklinik oder so?
War, ist sie immer mal wieder.
Rein und aus. Ja, ja. Ja, also ich gebe 1 Punkt, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür ich den gebe, aber also
dafür, dass es kein Horrorfilm war.
Also für die letzten Horrorfilme habe ich alle mehr als 1 Punkt gegeben.
Oh je.
Ich gebe 1 Punkt, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, so er hat mich ja auch nicht richtig geärgert und er war relativ kurz, aber er ist wirklich schlecht. Deswegen, das muss man durch eine ordentlich niedrige Punktzahl, finde ich, doch auch würdigen. Deswegen
absolut, absolut.
1 Punkt von mir.
Also alles andere als by winning.
Also es gibt so Szenen drin, wo man denkt, wenn es irgendwie gut wäre, dann könnten sie lustig sein, weil sie schon absurd sind und sowas, aber es ist einfach so langweilig.
Vielleicht muss man ihn betrunken gucken oder so.
Sehr betrunken.
Okay.
Dann, aber...
Gut, das ist jetzt blöd für uns, weil wir müssen mal mit dem Auto in die Sneak und auch wieder zurück vor allem.
Ja.
Das heißt, und wir wissen ja sowieso nicht, was vorher kommt.
Und immer jetzt betrunken.
Immer jetzt.
Immer jetzt betrunken zu Sneak fahren, nur damit.
Ja, oder sich vor Ort betrinken und dann feststellen, dass man nicht mehr heimkommt.
Ja.
Nee, das.
Also versucht den Film zu meiden, wenn es geht.
Schnell rausgehen und dann Alkohol kaufen.
Aber wenn das irgendjemand ausprobieren will, der vom Kino zu Fuß heimlaufen kann, dann schaut euch den mal betrunken im Kino an, randaliert nicht zu sehr und schreibt uns hinterher ein Audiobuch, wenn ihr wieder nüchtern seid, ob das funktioniert hat. Das,
ja, also ich möchte auch sagen, dieser Film gehört nicht in die Kategorie so bad, it's good.
Nee.
Es ist einfach so bad, it's bad.
Okay.
Okay.
Gut, hätten wir das.
Ja.
Was hast du noch mehr auf deine Liste stehen?
Ja, ich habe noch, wie schon letzte Woche angekündigt, habe ich Les Miserables
gesehen. Irgendwie sich auch bei den Oscarverleihungen jeder anders rausgewunden hat, wie man das wohl auszusprechen hat.
Ja, habe ich gesehen, muss man jetzt ja wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, Regisseur Tom Hooper, der von The King's Speech, und spielen alle mit, also Hugh Jackman und Anne Hathaway und Russell Crowe und
wer weiß nicht, wenn man das während Street. Des Films die Haare abgeschnitten werden.
Genau, ja. Und ich bin da mit einigen Widerwillen eigentlich reingegangen, weil ich ja Musical hasse.
Also ja,
ich
auch.
Hasse Musical. Und zwar erst recht eben so, also ich so... Der absolute Tiefpunkt ist für mich alles, was mit Andrew Lloyd Webber zu tun hat und eben so modernes Musical ist das Schrecklichste überhaupt. Und ich muss auch sagen, es war echt, in der Hinsicht war es für mich eine Herausforderung, weil dieses ganze Gesinge, also selbst, und ich liebe ja Oper, das will ich ja dazu sagen, nur in der Oper ist es so, dass es gibt dann Arien, dazwischen wird gesprochen und es gibt dann noch Rezitativ, okay, aber es ist nicht so, dass alles so durchgenudelt wird und hier, es wird immer gesungen, ja, also
die blödsinnigsten
Unterhaltungen werden dann irgendwie in so einem albernen musikalischen Matsch ertränkt. Das ist also ich finde Musical furchtbar. Jetzt hatte ich aber von vielen Leuten, auch Leute, die ich sehr respektiere und deren Meinung ich da sehr respektiere, hatte ich gehört, dass es ein toller Film ist. Und dann dachte ich mir, okay, schaue ich ihn an. Und ich finde schon auch, dass die Leute irgendwie recht haben. Also obwohl ich diese Hürde überkommen musste, dass ich Musical hasse, hat mich der Film doch auch sehr überzeugt. Also es wurde ja viel darüber gesagt, dass es eben diese innovative Aufnahmetechnik ist, dass eben nicht die Lieder im Studio eingesungen werden und die Leute dann irgendwie dazu lip-sinken oder so, sondern dass eben...
Die haben direkt on set gesungen.
Eingesungen, genau. Und das hat schon natürlich den Vorteil, dass sie eben während des Singens wirklich schauspielern. Ja? Also dass eben sie das Tempo bestimmen und so. Und dass eben dadurch die Musik sich organischer aus dem heraus ergibt, was so die Szene in dem Moment emotional erfordert und so. Das finde ich ist schon wirklich toll gemacht. Der Film ist sehr gut ausgestattet. Hugh Jackman ist wirklich toll als Hauptdarsteller.
Das heißt, die Schauspieler, die müssen ja alle singen können dann.
Nein, also es ist so, es wurde auch...
Geht jetzt wieder auf Russell Crowe rumhacken?
Nee, also es wurde tatsächlich, also ich fand Russell Crowe bei der Oscar-Verleihung wirklich schlimm.
Ich fand es lustig.
Man kann nicht sagen, dass er im Film besser singt, aber also es ist so, die Schauspieler singen unterschiedlich gut. Also Hugh Jackman singt ziemlich gut, Anne Hathaway singt auch ziemlich gut und ein paar andere singen halt auch schlechter zum Teil. Allerdings das Interessante an dem Film für mich ist, das macht eigentlich nichts, weil... dass die zum Teil nicht so richtig gut singen, entspricht den Rollen. Also, dass Russell Crowes Figur eher bellt als singt, ist okay. Genauso wie Sacha Dings Cohen Baron oder andersrum. Was
Sacha weiß ich? Baron Cohen.
Baron Cohen, ich sag's immer falsch. Okay, er und Helena Bonham Carter, die ja eher so ein bisschen für ein paar Lacher hier zuständig auch sind, so einen komödiantischen Anteil da bringen, die singen auch nicht so richtig oder auf jeden Fall singen sie nicht gut, aber das ist trotzdem... gut gemacht, das macht nichts. Also, dass die Leute unterschiedlich gut singen, finde ich, ist gar kein Problem.
Sag doch noch mal ein paar Worte kurz zur Geschichte.
Handlung?
Ja, also, ja, so französische Revolution.
Genau, also das Musical ist eben, französische Revolution. Wir befinden uns hier eben auf der Seite, oder eigentlich vor der französischen Revolution, befinden uns hier auf der Seite eben der Revolutionären und Hugh Jackman ist eigentlich ein Sträfling gewesen, der irgendwie vor langen Jahren entflohen ist und der eben, da gibt es eben dann quasi so diese alte Feindschaft zwischen ihm und Russell Crowe, der ihn quasi immer auf den Fersen ist und versucht, ihn wieder dingfest zu machen. Und dann gibt es eben diese Figur, die von Anne Hathaway gespielt wird, die eben ganz verzweifelt abgerutscht ist und die hat eben eine Tochter. Und als klar wird, dass sie diese Tochter nicht mehr versorgen kann, nimmt eben Hugh Jackman die Tochter in seine Obhut. Und dann geht's quasi, die Geschichte geht dann eben über Jahre später weiter, als die Tochter erwachsen ist und so weiter. Also, und es spielt sich eben alles so in diesen Revolutionswirren ab und sowas. Das ist ein großer Schmalz natürlich.
Viele Reiter, viel Geschieße, Kanonen und so.
Ja, also viel Geschieße und vor allen Dingen viel Revolutionspathos. Du hast dann so eine Gruppe von jungen Herren, die dann immer wieder
Anführerreden
so den Revolutionsgeist singen. Beschwören und singen. Viel singen vor allen Dingen. Also, und das ist schon. Also,
singen die Französisch?
Nee, das ist Englisch. Englisch, ja.
Ich frage mich, wie das jetzt ist, also diese revolutionäre Aufnahmetechnik und es ist alles so toll und erstmals so gemacht und so weiter. Damit wird sozusagen das Main Feature, so du hast ja auch gesagt, dass das für dich jetzt alles so ein bisschen rausgehoben hat aus dem Brei von vielleicht anderen Musicalfilmen. Damit wird er doch aber unübersetzbar. Also, wenn ich den jetzt auf Deutsch übersetze, dann muss ich ja Leute im Studio hinterher singen lassen und dann singen wahrscheinlich auch alle toll, weil ich dann Profisänger nehme. Und dann geht da, also oder hast du jetzt noch auf Englisch gesehen, aber da vermutlich ist auch dann alles tot, oder? Also
das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich meine, natürlich gibt es das Musical auch auf Deutsch. Gut, einerseits natürlich ist es so dieses Tempo und die Dynamik und so ergibt sich ja immer noch aus der geschauspielerten Szene. Das heißt, ein Synchronsänger, jetzt in diesem Fall Sprecher, müsste versuchen, das eben umzusetzen. Allerdings ist es mit Sicherheit sehr schwierig. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht leicht ist. Also was für mich hier das Tolle ist, ich werfe auf ein Musical in der Regel vor, dass es eigentlich emotional fürchterlich flach ist. Weil obwohl da immer viel... rumgekräht und keine Ahnung und Schmerz und sowas, finde ich, dass eben keinerlei Emotion eigentlich rüberkommt, zumindest für mich nicht. Und das ist hier schon anders. Also ich hatte auch übrigens nicht erwartet, dass Hugh Jackman, der ja auch Oscar nominiert war für diese Rolle, dass er mich besonders überzeugen kann. Ich hatte gedacht, naja, es ist halt eine Musical-Hauptrolle, was wird es schon sein? Aber es ist schon wirklich ergreifend. Ich habe auch viele Male geweint während des Filmes.
Okay.
Was für mich nicht für den Christoph so ein... also ich finde, nur weil ein Film es schafft, mich zum Weinen zu bringen, heißt das noch gar nichts über den Film. Aber Aber ich finde trotzdem, dass das wirklich sehr gut gemacht ist. Und dafür, wie niedrig meine Toleranz für Musical ist, hat er mir sehr überraschend gut gefallen. Im letzten Drittel, finde ich, zieht er sich zum Teil mal ein bisschen. Also es ist ja so, wenn du bei einem Film erwartest erstmal, also wenn du das Gefühl hast, ich hasse das Genre, und gerade wenn du dann weißt, ich muss dem hinterher Punkte geben, dann korrigierst du ja die Punktzahl zwischendrin immer mal wieder so. Dann denkst du so, na, nee, also okay, dann findest du richtig toll, dann denkst du, oh, könnte das vielleicht sogar, ja, und so. Und dann habe ich im letzten Drittel eben, als dann so ein bisschen Längen gab, habe ich dann richtig so gemerkt, so, jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf dem Arbeitsrand. Aber alles in allem gebe ich dem Film 7,5 Punkte, was von mir kommend für ein Musical eine gigantische Punktzahl ist. Deswegen jemand, der Musical eigentlich ganz gerne mag, da kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also da ist wirklich für mich dann die Frage, what's not to like? Weil ich finde schon, dass das toll gemacht ist, der Film.
Okay, also ja, alle Musical-Fans bitte anschauen.
Ja, aber wahrscheinlich Musical-Fans haben ihn schon angeschaut. Aber
vermutlich.
Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr ordentlicher Film auf jeden Fall. Und natürlich ist es schon ein Film, der in gewisser Weise ist ein bisschen belohnt, wenn man ihn im Kino anschaut. Weil natürlich dieses ganze Revolutionsding und dann gehen sie auf die Barrikaden und so. Das ist natürlich schon toll in entsprechender Größe. Ja.
Schön. Gut.
Damit hätte ich, glaube ich, fast meine Oscar-Nachbereitung, ach, ich habe immer noch nicht Django gesehen, aber ansonsten habe ich meine Oscar-Nachbereitung, glaube ich, ziemlich abgeschlossen. Aber ich habe noch einen weiteren Film und da müssen wir unseren Hörern danken, dass sie so aufmerksam sind, weil ich habe eine E-Mail von einem Hörer bekommen, der sich darüber beschwert hat, dass ich in den letzten Wochen mehrmals auf den Film Die Königin und der Leibarzt, oder ich habe den englischen Titel genannt, A Royal Affair, Bezug genommen habe, der auch für fremdsprachigen Film nominiert war für einen Oscar, aber anscheinend nie über ihn geredet habe im Podcast. Und ich war fest überzeugt, ich hätte mal über ihn geredet.
Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass du das gemacht hast.
Aber ich glaube, es stimmt. Ich habe dann, also ja, ich habe offensichtlich nie drüber geredet, mir nur eingebildet, ich hätte drüber geredet. Naja, deswegen werde ich das noch nachholen. Da das tatsächlich nämlich einer meiner Top-Filme des letzten Jahres irgendwie dann doch noch geworden ist, nachträglich. Also der Film heißt Die Königin und der Leibarzt, ist ein dänischer Film und ich habe auch schon mal die Schauspielerin.
Den hast du doch nur geguckt, weil da Mads Mikkelsen mitspielt.
Ein bisschen auch. Also ursprünglich habe ich ihn, glaube ich, vor allen Dingen geschaut, weil er Ende des Jahres bei meinem BBC-Guru Mark Kermode auf der Liste der besten Filme des Jahres letztes Jahr auf Platz 1 mit einem anderen Film zusammen war. Und da dachte ich, okay, dann muss ich ihn auf jeden Fall anschauen. Ja. Und die Hauptdarstellerin ist Alicia Vikander, eine schwedische Schauspielerin, über die ich neulich auch schon mal geredet habe, als ich über Anna Karenina gesprochen habe, weil sie da auch mitspielt. Und ja, Mads Mikkelsen, oder inzwischen habe ich gehört, heißt in Wirklichkeit Mads Mikkelsen, also das D wird wohl im Dänischen nicht gesprochen, spielt den Leibarzt, sie spielt die Königin. Wir befinden uns, ich glaube, so etwa zwei Jahrzehnte vor der Französischen Revolution. Und die englische Prinzessin Caroline, gespielt von Alicia Vikander, wird eben nach Dänemark verheiratet mit dem dänischen König. Und der dänische König ist, naja, vielleicht geisteskrank, auf jeden Fall aber eine beschädigte Persönlichkeit. Und er wird ganz stark von bestimmten, von einem Rat, der quasi so hinter den Kulissen waltet, wird er kontrolliert politisch. Also er selbst hat keinerlei Freiheiten, sondern wird da komplett dominiert. Und sie wird da eben hinverheiratet und es wird sehr schnell klar, dass er sich für sie eigentlich nicht interessiert. Und die dritte Person, die dann eben dazukommt, ist gespielt von Mads Mikkelsen, der Leibarzt, der erstmal der Leibarzt vom König wird, aber sehr schnell auch ein enger Vertrauter von der Königin. Und es entspinnt sich da so eine Dreiecksgeschichte, die allerdings einerseits eine Liebesgeschichte ist, aber andererseits ganz stark auch eine politische Geschichte, weil eben dieser Leibarzt hat sehr aufklärerische Gedanken, politische Überzeugungen und versucht quasi den König viel stärker in seine Position als König zu bringen, gleichzeitig aber auch ihn aus anderer Position in gewisser Weise zu kontrollieren, ne? Weil er eben seine Überzeugungen durchgesetzt sehen möchte. Und das ist so die Geschichte dieses Filmes. Basiert auf einem Buch, was ich gerade lese, hier, Per Olof Enquist, der Besuch des Leibarztes. Allerdings, es basiert ursprünglich, das habe ich jetzt danach, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich es angefangen zu lesen. Allerdings ist es wohl so, dieses Buch hatten die den Film machen wollten, gelesen und wollten diese Geschichte verfilmen. Allerdings hatten sie die Rechte nicht, die hat irgendjemand anderes. Und da das Ganze aber auf historischen Begebenheiten basiert, haben sie dann einen Weg gefunden und auch noch einen anderen Roman, der die Geschichte aus einer bisschen anderen Perspektive erzählt, dass sie letztendlich doch diese Geschichte verfilmen konnten, ohne die Rechte des Buches haben zu müssen. Mhm. Womit allerdings anscheinend der Autor nicht ganz einverstanden war. Der fand eben wahrscheinlich doch auch ein bisschen zurecht, dass im Prinzip doch sein Roman verfilmt wird hier. Das ist natürlich, oberflächlich betrachtet, ist es so ein Kostümfilm.
So sieht das Cover auch aus.
Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Kostümfilm eigentlich ist. Es ist zwar natürlich so, es spielt in der Zeit und natürlich sieht das auch so aus. Allerdings hat das nichts von diesem ausstaffiert, puppigen, rüschigen, was Kostümfilme häufig haben. Und darum geht es eigentlich auch nicht. Also es geht ganz stark um die Personen, es geht sehr stark um die Politik auch. Also der Film ist zu einem wirklich großen Anteil beschäftigt er sich mit den politischen Fragen und auch mit so größeren Fragen. Fragen von, was bedeutet Aufklärung? Was muss ein Monarch sein? Wie kann man Veränderungen in einem politischen System etablieren, ohne gleichzeitig andere Ideale zu verraten und so. Und natürlich gut, auch diese Liebesgeschichte wird auch erzählt, aber das ist keinesfalls so prominent, wie man jetzt von so einem Kostümschinken erstmal vielleicht denken könnte. Sehr, sehr kluger Film, finde ich. Und mit wirklich tollen Hauptdarstellern, gerade auch der junge König, der eben, ja, also über ihn wird halt gesagt, dass er geisteskrank ist, aber er ist eben ganz offensichtlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch so einfach eine beschädigte Persönlichkeit. Also man merkt ihm an, dass er nicht schlecht ist oder nicht wirklich, also durch und durch einfach unzurechnungsfähig, sondern er ist einfach verunsichert und beschädigt durch diese Konstellation, in der er eben aufgewachsen ist und so. Aber ja. Also ich finde, ein ganz toller Film. Ich würde 9 Punkte geben darauf. Und einer der besten Filme von 2012 auch für mich, auf jeden Fall.
Du hast von irgendeiner BBC-Liste gesprochen, wo du den entnommen hast. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wo man findet, was die Liste jetzt ausmacht gegenüber anderen Listen?
Naja gut, ich seitdem ich vor einigen Wochen angefangen habe, diesen Film Podcast von Mark Kermode und Simon Mayo von der BBC eben, den anzuhören, merke ich, dass quasi mein ganzes Denken über Film vollkommen von denen überlagert wird. Und Mark Kermode, der eben in Großbritannien einer der wichtigsten Filmkritiker, eben gerade im Medium Radio, aber eben auch insgesamt ist, der stellt eben seit ein paar Jahren immer Ende des Jahres quasi seine Top-Filme des Jahres eine Liste auf. Normalerweise ist die Radiosendung, die machen, die man eben auch als Podcast runterladen kann, ist einmal die Woche und ist meistens so knapp 2 Stunden lang oder so doch, wo sie dann immer auch die Top 10 der Woche besprechen und viele Gäste auch haben, viele interessante Interviewgäste, auch wirklich große Namen und so. Und eben diesen Top 10, beziehungsweise letztes Jahr waren es Top 12, glaube ich, weil er immer zunehmend Probleme hat, sich auf 10 festzulegen. Gut, hat er eben so seine ganz persönlichen Favorites angegeben. Und also ich finde, dass ich stimme nicht mit allem überein, was Mark Hermit über manche Filme sagt, aber prinzipiell ist es schon so, dass ich es unglaublich gut begründet finde. Und Filme, die er fantastisch findet, fällt es mir schwer zu glauben, dass ich denen gar nichts abgewinnen kann. Deswegen für mich ist der inzwischen so eine Referenzkategorie geworden, wo ich einfach sage, wenn er einen Film für einen der besten des Jahres hält, dann würde ich den Film auf jeden Fall anschauen und habe keine Zweifel, dass ich dem was abgewinnen kann. Davon abgesehen ist er unglaublich unterhaltsam. Also es ist wirklich so, dieser Podcast ist so kurzweilig, einfach weil er so ja, also so schlagfertig ist und so treffend formuliert. Der in dem Podcast oder in der Radiosendung ist auch immer ein sehr großer Anteil, dass sie E-Mails oder irgendwelche Tweets von Leuten vorlesen. Und auch diese Interaktion ist super. Also es ist so aufgeteilt, dass Simon Mayo ist so der ein bisschen, der auch viele Filme gar nicht gesehen hat und der immer dumme Fragen stellt und der häufig auch, wenn Mark Kermode so in einem Nebensatz sagt, ja, aber das wisst ihr ja eh oder das setze ich voraus, dann sagt Simon Mayo immer so, was verstehe ich überhaupt nicht, was hast du da gerade gesagt? So. Ja. So dass eben Mark Kermode häufig dann nochmal erklären muss, um was es ging. Und da ist man häufig als Hörer natürlich auch sehr dankbar. Ne? Also wenn es so.
Die Stimme des Publikums
quasi. Genau, ja, ja. Und ja, also es ist einfach, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam und der kennt sich einfach aus. Also wo ich und er ein bisschen auseinanderstreben, ist, er ist ein großer Horrorfan. Deswegen. Also ich glaube, der Exorcist.
Wie heißt denn die Sendung?
Der Exorcist ist sein Lieblings. Ich glaube, das heißt. Irgendwie Film Reviews with Mark Kermode und Simon Mayo. Allerdings haben die auch so eine irgendwie eine große Twitter-Identität und das nennt sich Wittertainment, was die über Twitter irgendwie verbreiten und sowas. Und ja, die haben auch solche Rituale, zum Beispiel der Mark Kermode ist wohl zur Schule gegangen mit dem Schauspieler Jason Isaacs und die haben dann irgendwie über ihre Sendung, haben sie eben etabliert, dass wenn man irgendwie ein Hörer von ihnen ist, dann soll man immer und überall Hello to Jason Isaacs senden. Also wenn man sich irgendwo in einer prominenten oder nicht so prominenten Position befindet, sollte man doch gerne mal Grüße an Jason Isaacs rausschicken, was sie auch ständig in ihrer Sendung machen. Und so ist halt so ein Ding.
Ja, gut,
so also empfehle ich sehr, wer noch mehr Podcast-Unterhaltung möchte. Und ja, und ich stimme Mark Kermode zu, dass dieser Film Die Königin und der Leibarzt ein wirklich sehr, sehr guter Film ist. Ja.
Prima.
Ich glaube, das war's von mir.
Dann ist die lange Liste abgearbeitet. So lang war sie diese Woche gar nicht.
Ja.
Aber
was mittel nicht so gutes, was ganz schlechtes und zwei ganz gute Sachen.
Genau. Also. Für jeden was dabei. Kostümfilme, Musicals.
Lauter so Sachen, wo viele erstmal sagen, so, nee.
Komische Komödien mit alten Leuten.
Mit alten Leuten von 40.
Genau.
Genau. Ja. Wir gehen jetzt nach Hause und werden 40. Nein, aber das.
Nein, wir singen.
Ach so, Entschuldigung. Wir singen jetzt noch ein bisschen und ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schreibt ihr Kommentare. Tschüss.
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 So, soll ich schon Stopp drücken?
Ja.
Wenn du möchtest.
Ich mach mal.